Tekigan Roku Nummer 74. Kingyo Osho und der Reistopf. Engos Einleitung. Er hat das Schwert des Bakuya in der Hand und durchtrennt damit alle Komplikationen. Der klare Spiegel hing hoch. Er spricht die Worte des Vairochana. Selbstbeherrscht und ruhig kleidet er sich an und nimmt seine Mahlzeit ein. Im geheimnisvollen und spielerischen Samadhi, was wird er tun? Höre das Folgende. Das Beispiel. Jeden Mittag zur Essenszeit legte Kingyo Osho sich selbst den Reistopf zu holen, stellte ihn vor den Speisesaal ab, tanzte und lachte laut und rief dabei, liebe Bodhisattvas, kommt und nehmt euer Essen entgegen. Secho sagte zu, obwohl Kingyo so handelte, war er doch keineswegs einfältig. Ein Mönch sagte zu Chokei, die alten Weisen sagten, liebe Bodhisattvas, kommt und nehmt euer Essen. Was bedeutet das? Chokei antwortete, es sieht so aus, als würde er achtsam zeigen und Dank vor dem Mittagessen. Sechos Gedicht. Aus den weißen Wolken schallt Gelächter. Er holt selbst den Reis, um ihn den Mönchen zu geben. Wenn sie goldene Haare haben, dann werden sie ihm folgen. Selbst 1000 Meilen weit. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Die meisten Koans sind so gestrickt, dass wir mit ihnen nichts anfangen können, dass wir mit unserer normalen Erfahrung keinen Kontakt dazu aufnehmen können, dass sie anscheinend ganz weit entfernt sind von unserer normalen Erlebniswelt. Und dieses Koan handelt jetzt aber von einem ganz normalen Essensritual. Kingyo Osho hat sich jetzt irgendwie angewöhnt, dass er jeden Tag den Reistopf holt, abstellt, tanzt und lacht und ruft, liebe Bodhisattvas, kommt und nehmt euer Essen entgegen. Ich lade euch zum Essen ein, Bodhisattvas. Und Chokei gefragt, nach der Bedeutung dieses Handelns, sagt, es sieht so aus, als würde er Achtsamkeit zeigen und Dank vor dem Mittagessen. Wenn ihr das irgendwann als Koan habt, dann ist es natürlich naheliegend, sich daran zu orientieren. Das ist wohl so eine Art Achtsamkeitsübung und ein Dankritual, was er da macht. Wenn die Frage gestellt wird, was bedeutet das? Und wenn ihr mir so eine Erklärung gebt, als Koran-Antwort, ist das leider falsch. Wie immer, ist es eine Erklärung. Aber unabhängig jetzt davon, was hier die richtige Koran-Lösung ist, ist es ein Koan, was vom Alltag handelt, vom Alltag im Kloster. Ganz viele Koans handeln eben von Erleuchtung, metaphysischen Spekulationen, was irgendwann auf irgendwelchen Geierbergen passiert ist, dass jemand eine Blume hochgehalten hat und damit ein Dharma übertragen hat. Ganz entfernte Sachen, abwegig, sehr weit entfernt von unserer Alltagserfahrung. Tatsächlich ist es aber so, dass in den Zen-Klöstern nicht nur gesessen wird, nicht dauernd Session ist, sondern dass man da auch ganz alltägliche Tätigkeiten hat. Man muss essen, man muss Essen kochen, man muss sauber machen, die Toiletten müssen geputzt werden, die Gänge müssen gefegt werden, die Paravans müssen geflickt werden. Wenn diese Papierwände eingerissen sind, müssen die Wände geflickt werden. Ganz viel alltägliches Handeln, was nicht mit Sitzen und Erleuchtung in dem Sinne zu tun hat, wie wir uns den Weg zur Erleuchtung vorstellen. Wenn wir anfangen mit Zen, haben wir meistens die Vorstellung, dass das Leben in einem Kloster, in einem japanischen Kloster, nur dann ist es echt, eigentlich ein einziges Session ist. Wird die ganze Zeit mal meditiert, bis es dann irgendwann zur großen Erleuchtung kommt. Das ist unsere Vorstellung. Wenn wir dann das erste Mal zu einem Session hier kommen oder so, dann stellen wir fest, dass es sowas gibt wie Samu, dass man irgendwelche Arbeit macht zwischendurch. Und wenn ihr so seid wie ich, dann denkt ihr zumindest am Anfang, was soll das eigentlich? Ich komme hier zum Sitzen, ich will hier Erfahrungen machen, ich will mich konzentrieren und ich will hier nicht irgendwelche Hausarbeiten machen. Das ist, lenkt mich ab, dann komme ich raus aus meiner Konzentration. Zumindest am Anfang ist es bei den meisten Leuten so, dass sie sehr stark am Sitzen hängen und an der Form des Sitzens und an dem, was sie sich vom Sitzen versprechen. Und am liebsten etwas suchen, womit sie sich vollkommen aus ihrer normalen Welt rausschießen können. Das ist der Hintergrund der Klosterfluchtfantasie, die die meisten Leute haben. Wenn man sowas hat, ist eine große Hilfe, mal wirklich in ein japanisches Zen-Kloster zu gehen. Bei mir hat es geholfen. Ich will da nie wieder hin. Obwohl es wunderschön war und ich diese Erfahrung bestimmt nicht missen möchte. Aber diese meine Vorstellung, wie es im Kloster abgeht, dass man da nur in Konzentration ist und immer tiefer in irgendwelche Samadhis kommt und was weiß ich, Erleuchtung erlangt. Das alles hat sich nicht bestätigt, als ich da war. Kann vielleicht auch daran liegen, dass ich so ein schwerer Fall bin, wie Michael gesagt hätte. Also tatsächlich ist es auch im Klosterleben so und insbesondere im Rinzai Zen, dass alltägliche Tätigkeiten einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil bilden. Oder es geht sogar so weit, dass im Rinzai Zen gesagt wird, Harada Roshi zum Beispiel gesagt, hat Michael berichtet, dass Samu, Arbeit, Alltagsarbeit wichtiger ist als Sitzen, wichtiger als Koan. Im Rinzai ist es überhaupt so, Sitzen ist nicht besonders weit oben in der Liste dessen, was man tun sollte. Das Wichtigste ist Koanarbeit. Und wenn man es schafft, während seiner Arbeit ganz bei der Arbeit zu sein und ansonsten sich mit Herz und Seele in das Koan hineinzustürzen. Und ob man jetzt irgendwie gut sitzen kann oder besonders lange sitzt oder so, steht nicht so im Mittelpunkt, sage ich mal. Das heißt nicht, dass da nicht sehr viel gesessen wird. Aber es ist nicht von der Wertigkeit nicht das Wichtigste. Im Soto zum Beispiel wird auf die reine Sazen-Übung mehr Wert gelegt als im Rinzai-Zen. Es sieht so aus, als würde Achtsamkeit zeigen und Dank vor dem Mittagessen. Das heißt, diese Sachen, die wir hier machen müssen, dass wir uns um das Essen kümmern müssen, oder noch schlimmer, wenn wir zum Beispiel in Bogte sind, dass man lange Zeit mit Gartenarbeit verbringen muss, das ist kein Nachteil, kein Problem, nicht etwas, was wir billigen in Kauf nehmen müssten, sondern es ist wirklich zentraler Bestandteil der Zen-Übung. Und sogar, wenn man in einem Session ist, wie wir jetzt, sogar wenn man ein Rohatsu macht, bestimmte alltägliche Tätigkeiten verschwinden nie. Man muss einfach essen, wir müssen schlafen, der Abwasch muss gemacht werden, es muss sauber gemacht werden. Diese Dinge bleiben die ganze Zeit Bestandteil unserer Übung. Und egal, wie schön wir uns das vorstellen, wie weit wir das reduzieren können, ganz ohne das geht es nicht. Und wie ich schon sagte, in Wahrheit ist es nicht ein Problem, dass wir diese alltäglichen Tätigkeiten dazwischen haben, sondern es ist ein Geschenk, es ist eine Bereicherung für die Übung. Oder, wie man im Rinzai-Zen sagt, es ist sogar zentraler als der Rest der Übung. Da wir bei diesem Session nicht rezitieren dürfen, werde ich jetzt mal vorlesen, was wir normalerweise vorm Essen und nach dem Essen rezitieren würden und ein bisschen was dazu sagen. Wir rezitieren das meistens auf Japanisch und Deutsch. Japanisch lasse ich jetzt weg. Erstens. Ich denke daran, woher diese Speise kommt und wie viel Arbeit damit verbunden war. Die Zen-Klöster wurden irgendwann Selbstversorger. Ob das jetzt spezifisch zur Zen-Richtung gehört, sei mal dahingestellt. Hintergrund ist, es ist ein Gegensatz zur ursprünglichen Organisation in Indien. In Indien waren die Klöster wahrscheinlich eher so aufgestellt wie in Tibet oder Nepal. Das heißt, so wie bei uns im Mittelalter, Name der Rose, was den Klerus, der in Klöstern lebt und sich nur mit Gottesdiensten beschäftigt oder mit Buddha-Diensten oder mit dem Weg zur Befreiung, gutes Karma schafft für alle. Und ringsherum ganz viele Leute, die dieses Kloster unterstützen. War bei uns genauso. Also im Mittelalter hat man die Klöster unterstützt, weil man den Glauben hatte, dass es gottgefällig ist und dass Gott einen dafür belohnt. Und in Indien oder in Nepal, Tibet gehen die Leute davon aus, dass sie gutes Karma kriegen, wenn sie die Leute in den Klöstern unterstützen. Das klappt sehr gut mit der indischen Mentalität, wo Spiritualität sehr hoch geschätzt wird, egal in welcher Form. Und es funktionierte offensichtlich nicht besonders gut mit der chinesischen Mentalität. Aus chinesischer Sicht waren diese Leute, die sich die ganze Zeit mit Meditation beschäftigten und nichts anderem, einfach Faulpelze und Taugenichtse und Es gab überhaupt keinen Grund, dieses Pack durchzufüttern, aus chinesischer Sicht. Die machen ja nichts. Die sitzen ja den ganzen Tag nur da. Warum soll ich den durchfüttern? Und aufgrund dieser Umstände hat sich der Buddhismus, der monastische Buddhismus in China so angepasst, dass die Kloster selbst Versorger wurden. Zumindest die Zen-Klöster. Ob das nur Zen-Klöster waren oder ob die Zen-Klöster die ersten waren, ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall war es für die notwendig, für ihren Unterhalt selbst zu sorgen. Es gab sicherlich teilweise Leute, die sie unterstützt haben, aber im Wesentlichen haben die wirklich ihren eigenen Reis angebaut, den sie gegessen haben. Ich denke, woher diese Speise kommt und wie viel Arbeit damit verbunden war. Das heißt, es ist wirklich ein sich bewusst machen, wie das Essen, was man empfängt, mit meinem Tun und meiner Umwelt verbunden ist. Ich mache mir bewusst, dass ich diesen Reis, den ich jetzt esse, dass ich den der Arbeit vieler Menschen verdanke. Einerseits der Leute, die sich um den Reis gekümmert haben das ganze Jahr und Reis verlangt sehr viel Arbeit, Mühe und Sorgfalt. Andererseits aber eben auch, was eben alles noch dazugehört. Denn obwohl die Klöster Selbstversorger waren, waren sie gleichzeitig immer noch darauf angewiesen, von anderen unterstützt zu werden, in vielen anderen Dingen. Zum Beispiel Kleidung mussten sie irgendwie eintauschen oder haben sie Geschenke gekriegt. Wenn man in längere Zeit in einem Zen-Kloster ist, oder zumindest beim Hokuji, wo ich kurz war, war es so, es gab Leute, die dann ein halbes Jahr oder länger da geblieben sind, sind dann auch Mönch geworden. Die wurden dann von den Laien, die zu dem Kloster gehörten, beschenkt. Die haben dann komplette Arbeitsanzüge gekriegt. Und wenn man denkt, na gut, so ein Arbeitsanzug kostet ja nichts. Man muss dazu wissen, die japanische Klosterkleidung, obwohl sie sehr einfach aussieht, ist sehr teuer. Also eine Mönchsrobe zum Beispiel kostet nicht irgendwie 100 Euro oder 200 Euro, sondern eher 1.000 bis 2.000 Euro, weil das sehr teurer Stoff ist, mit sehr teurem natürlichen Farbstoff gefärbt wird, maßgeschneidert wird für den Betreffenden. Also diese Kleidung, die man da bekommt, das ist wirklich ein sehr großzügiges Geschenk, was man von diesen Laien da bekommt. Ich denke daran, woher diese Speise kommt und wie viel Arbeit damit verbunden war. Er macht mir also einerseits bewusst, dass diese Nahrung, die ich bekomme, mit meinem eigenen Handeln verknüpft ist, dass ich dafür etwas tun muss. Und andererseits, wie das, was ich bekomme, mich mit meiner Umgebung verbindet. Unsere Vorstellung von einem Kloster ist ganz oft, dass es so eine Art Leuchtturm ist. Abgeschnitten, unabhängig. Und das ist eben auch das, was die Fluchtfantasie daran ausmacht. Simon and Garfunkel, I'm a rock, I'm an island. A rock feels no pain, an island never dies. Das ist die häufige Fluchtvorstellung. Ich möchte irgendwie einfach irgendwo weg sein, wo mich der ganze Ärger des weltlichen Lebens nicht erreichen kann. Und in Wirklichkeit geht es aber darum, sich das bewusst zu machen, dass das eben nicht so ist. Das Kloster ist kein Leuchtturm in dem Sinne, dass es vollkommen unabhängig ist. Es ist vielleicht dahingehend ein Leuchtturm, dass daran gearbeitet wird, anderen Licht zu geben. aber das Kloster, die Zen-Übung ist eingebettet in meine Umgebung. Zweitens, beim Empfang des Essens ist mir mein eigenes Handeln bewusst. Das ist ganz einfach eine Ermahnung zu Bewusstheit, Achtsamkeit, so ein bisschen ein verbranntes Wort aus meiner Sicht mittlerweile, weil es so viele Achtsamkeitsratgeber gibt und das mittlerweile als Nebensatz überall irgendwo auftaucht, achtsam, nachhaltig und so. Ne? Deswegen von Zeit zu Zeit muss man Wörter neu besetzen. Bewusst. So ein bisschen einen anderen Touch. Oder geistesgegenwärtig. Oder Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich mal das Essen bekomme, soll ich einfach mit meinem Geist da sein. Bei dem Vorgang, bei dem ritualisierten Essensverteilen, sollte es eigentlich keine Trennung geben zwischen den Leuten, die Essen geben, und den Leuten, die das Essen empfangen. Und ich muss ganz mit meiner Aufmerksamkeit, mit meiner Geistesgegenwart dabei sein. Deswegen gibt es diese ganzen Regeln hier. Eine Regel zum Beispiel. Man guckt sich nicht an. Man braucht sich nicht anzugucken. Wenn ihr das Essen verteilt, wird die Schale nur hingehalten. Jetzt in Corona-Zeiten können wir das nicht ganz so machen. Normalerweise gibt man die Schale dem Essensgeber in die Hand und er füllt in rasender Geschwindigkeit auf, bis Stopp ist. Dann gibt es ein Geräusch und dann endet das Auftun und der Essensgeber kann weitergehen. Des Weiteren ist es so, dass es sehr schnell geht. Deswegen gibt es sehr wenig Verbeugung. Man muss sich nicht jedes Mal verbeugen, bevor man das Essen absetzt und nicht wieder vorm Aufstehen. Im Idealfall soll es so sein, dass alle, die an dieser Handlung teilnehmen, die Gebenden und die Empfangenden eins sind mit dem, was sie gerade tun. Sich ganz darauf konzentrieren können, auf nur Schale hinhalten, nur warten, nur Stoppzeichen machen, nur Schale absetzen. Und genauso die Essensgeber. Die sollen nicht hingucken müssen. Machen wir ziemlich häufig, dass wir dann so in die Augen gucken, willst du noch mehr? Aber eigentlich ist das gar nicht angesagt. Eigentlich ist angesagt, einfach nur im Samadhi auftun. In einer ziemlichen Geschwindigkeit. Muss man jetzt ein bisschen aufpassen mit Leuten, die hier neu sind. Aber ansonsten, in Japan wird sowas knallhart gemacht. Und wird halt so lange aufgetan, bis du Stopp sagst. Das wirst du schon merken, wenn du mehr Reis hast, als in deine Schale passt. Und das zwingt dich dazu, aufmerksam zu sein, geistesgegenwärtig, ganz bei dieser Tätigkeit zu sein. Also wirklich Geistesgegenwart auf das, was du genau machst in diesem Moment. Und dieses Essen, Empfangen ist das Wichtigste der Welt. Es gibt nichts Wichtigeres. Und das Essen geben ist das Wichtigste der Welt. Die Stäbchen richtig halten ist das Wichtigste der Welt. Das ist nicht unwichtiger als sitzen oder so. Das ist keine Nebensache in dieser Sichtweise. Es ist das Wichtigste der Welt in diesem Moment. Ich achte darauf, nicht zerstreut oder gierig zu sein. Wenn wir hier sitzen und auf diese Art und Weise Essen üben, wir praktizieren Essen, das ist wirklich eine Übung, das ist nicht etwas, was wir tun müssen, sondern wir praktizieren Essen. Stellen wir fest, dass unser Geist die ganze Zeit hin und her springt. Wir sitzen dann da und haben jetzt gerade nochmal Reis gekriegt. Die Essensgeber sind gerade weiter. Im Moment habe ich nichts. Und diese ganzen Eindrücke kommen in meine Sinne. Ich habe gesehen, was es da vielleicht schon gibt. Sieht lecker aus. Ich rieche vielleicht die Suppe. Oder ja, ich überlege mir, ich esse ein bisschen mehr Salat heute. Was auch immer. Sobald ich hier sitze und warte, fängt meistens mein Geist an, irgendwelche Sachen zu produzieren aus den Eindrücken, die da sind. Wenn wir dem nachgeben, wenn wir zerstreut und gierig sind, dann verlieren wir den Augenblick. Dann fängt es an, dass mein Geist sich damit beschäftigt, wann ich endlich die Sojasauce kriege. Wieso dauert das so lange? Warum verteilen wir das Essen nicht schneller? Ich will auch noch Sojasauce. Ist jetzt bei diesem Sashi nicht so, wo wir die Sojasauce einzeln mit rumgeben. Aber normalerweise ist es so, dass wir an drei Ecken Sojasauce stellen und die wird dann irgendwie weitergegeben. Und sofort fängt mein Geist an zu überlegen, ob ich denn jetzt wirklich meine Sojasauce kriege. Wenn die da steht, ob die nicht vielleicht bei Theo hängen bleibt und er womöglich vergisst, sie mir weiterzugeben. Und was ich dann machen muss. Alles das sind Zeichen eines gierigen Geistes. Oder wenn wir so essen wie hier, das in zwei Gängen gegessen wird, dass wir uns überlegen, wie wir sicherstellen können, dass wir genug kriegen. Vom Salat ist vielleicht nicht mehr so viel da. Also nehme ich lieber ein bisschen mehr Salat. War ein bisschen wenig aus, was sie gekocht haben. Auch das sind Sachen, die mich aus meiner Wirklichkeit, aus meiner Gegenwart rausziehen. Und der entscheidende Punkt dabei ist, nur darauf zu achten, was da passiert. Und wenn mein Geist anfängt, das weiter zu spinnen und sich überlegt, am besten stehe ich gleich selbst auf und hole mir die Sojasauce, sicher ist sicher. Das einfach nur wahrzunehmen und es nicht zu tun. Das heißt, es ist gar nicht möglich, ohne weiteres eure gierigen Willensregungen aus der Vergangenheit auszulöschen. Oder zu sagen, wir sind nicht da. Solche Gedanken kommen vielleicht. Muss nicht, aber es kann sein. Und es gibt einen Teil davon, der passiv ist. Rein passiv. Es ist einfach so, wenn ich zum Beispiel mich daran erinnere, dass ich irgendwann mal hier keine Sojasauce mehr abgekriegt habe und das für mich ein Problem war, dann ist das in meinem Geist abgespeichert. Als Erinnerung. Wenn du dich nicht darum kümmerst, dass du Sojasauce kriegst, dann hast du zu wenig. Und sobald dann eine ähnliche Situation wieder auftaucht, hier, dann wird sofort das abgerufen. Und dann entsteht sofort der Impuls, Sojasauce sichern. Das ist der passive Teil. Und dagegen können wir nichts machen. Den können wir erstmal nicht loswerden ohne weiteres. Also wir können nicht sagen, hau ab. Der kommt erstmal. Der macht aber auch überhaupt kein Problem. Denn wenn wir darüber sprechen, wie Karma funktioniert darüber, dass wir solche Muster immer wieder bestätigen und verfestigen. Wenn ich also diesen Impuls habe, ich will jetzt unbedingt darum kümmern, dass ich Sojasauce kriege und ich lasse ihn einfach da, aber mache nichts damit, ist kein Problem. In dem Moment, wo ich anfange, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich da rankomme, gibt es verschiedene Ebenen, wie wir karmisch handeln, Geist, Rede und Körper, dann gibt es den ersten Teil, wo wir nur im Geist uns Gedanken darüber machen, wo wir einen Entschluss fassen, wo wir den Entschluss, uns nicht darum zu kümmern, was da auftaucht, aufgeben und stattdessen sagen, ich werde jetzt irgendetwas tun. Dann kommt die sprachliche Ebene. Dann sage ich vielleicht, gib mal bitte die Sojasauce rüber oder was auch immer. Das ist schon deutlicher, deswegen, weil es nicht nur in meinem Geist ist, sondern auch auf diese ganze Gemeinschaft wirkt. Ich beeinflusse euch damit auch dahingehend. Ich nehme euch in mein Karma mit. Und körperlich ist halt wirklich es tun. Aufstehen. Das merkt man immer sehr schön, wenn wir unten essen. Wenn das Session ein bisschen länger ist, haben die Leute irgendwann keine Lust mehr, das so zu machen, wie es eigentlich vorgesehen ist. Wenn ich etwas brauche, mache ich Gascho und warte, bis es mir jemand gibt. Und wenn es am anderen Ende des Tisches ist und ich ein bisschen länger warten muss, dann warte ich eben ein bisschen länger, bis der das irgendwann merkt oder die. Und wenn das Session ein bisschen länger ist, hat man irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und wenn man dann auch in der entsprechenden Position ist, am besten Jiu-Jitsu ist, wenn die anderen da reinquatschen, steht man halt auf, geht ans andere Ende des Tisches und holt sich's her. So, jetzt habe ich meinen Honig. Viel einfacher, als die anderen zu belästigen. Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass wir unserer Gier nachgeben. Wie gesagt, Gier ist kein Problem. Es geht nicht darum, zu sagen, ich will jetzt meine ganze Gier loswerden. Sondern es geht darum, sich meiner Gier bewusst zu werden und ihr hier einfach mal nicht nachzugeben. Das heißt zu sagen, okay, zeig dich, aber ich werde mich davon nicht beeinflussen lassen. Ganz wichtig, Unterschied zwischen Gier und Auswählen. Denken immer, das wäre dasselbe. Wenn ihr ein bisschen mehr Reis wollt oder wenn ihr lieber Salat möchtet als Suppe oder sowas und euch deswegen mehr Salat geben lasst, das ist jetzt nicht Gier. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist einfach nur eure Entscheidung. Gier ist etwas haben wollen, was es gerade nicht gibt und sich das erkämpfen. Gier nachgeben. Viertens. Ich schätze dieses Essen, weil es Körper und Geist gesund erhält. Das heißt, Essen wird nicht als etwas gesehen, was man aus Genussgründen tut. In der Übersetzung von Huang Po, der Geist des Zen, die wir haben, da das schöne Wort Geschmäckigkeit. Habe ich sonst noch nie gehört, das Wort. Also, man soll nicht aus Geschmäckigkeit essen, sondern um Körper und Geist gesund zu erhalten. Das heißt, letztendlich ist nicht deswegen, weil es so lecker ist, sondern ist, weil dieses Essen dir Energie gibt, um zu üben, um wach zu sein, um klar zu sein, um Energie aufbringen zu können, dabei zu bleiben, was du gerade machst. Deswegen schätzen wir dieses Essen. Eigentlich nicht, weil es gut schmeckt. Interessanterweise ist es so, meine Erfahrung, das Essen bei Sessions schmeckt meistens besser. Und das liegt meistens daran, glaube ich, dass wir mit nichts anderem beschäftigt sind, dass wir auf das Essen fokussiert sind, dass wir während des Essens auch nicht sprechen und dass einfach die Wahrnehmung des Essens sehr, sehr intensiv wird, weil wir nicht abgelenkt sind. Das heißt, auch wenn das Essen nicht besonders aufwendig gekocht ist, wenn kein Sternekoch am Herd stand, schmeckt es trotzdem meistens gut. Eine ganz einfache Kartoffelsuppe oder sowas schmeckt sehr gut. Und darin ist kein Problem, wenn es gut schmeckt. Wir erleben bei der Zen-Übung viele Sachen, die unangenehm sind. Und manchmal erleben wir auch Sachen, die angenehm sind. Und Keins von beiden sollten sie irgendwie behindern. Also, wenn es euch schmeckt, kein Problem. Wenn es euch nicht schmeckt, macht kein Problem draus. Ich empfange diese Gabe, um allen Wesen zu nutzen. Das ist nochmal die Betonung. Letztendlich ist alles das, was in der Zen-Übung passiert, nicht darauf ausgerichtet, dass ich meine ganz persönliche Erleuchtung bekomme, sondern es ist darauf ausgerichtet, sich bewusst zu sein, dass ich von meiner Umwelt nicht getrennt bin, dass ich von meinen Mitmenschen nicht getrennt bin, von meinen Mitlebewesen nicht getrennt bin und sogar von Bergen und Flüssen nicht getrennt bin. Die würden wir jetzt meistens nicht als Wesen auffassen. Aber allen Wesen zu nutzen, ist das, worum es bei der Zen-Übung geht. Nicht mir selbst nutzen, sondern allen Wesen nutzen. Und das Schwierige an dieser Aufforderung ist herauszufinden, wer diese Wesen sind und wo diese Wesen existieren. Viele Leute sagen, diese Aufforderung, allen Wesen zu nutzen oder wie wir es woanders rezitieren, alle Wesen zu retten, ist absoluter Größenwahn. Das ist eine Allmachtsvorstellung. Gott kann das vielleicht, wenn ich an sowas glaube, aber ich doch nicht. Und wenn man sich vorstellt, dass meine Aufgabe wäre, zum Beispiel das zu reparieren, was in Afghanistan in 20 Jahren kaputt gegangen ist, wenn man sich das einfach anguckt, Irland seit 400 Jahren ein Konfliktherd. Vor 400 Jahren gab es einen Krieg da, Einmarsch englischer Truppen. Und bis heute wirkt das nach, dieses Karma. Immer noch leiden Menschen in diesem Land aufgrund dieser Tatsachen, die damals geschehen sind. Afghanistan ist noch vollkommen aktuell. Und dass ich jetzt alle Wesen retten könnte, also auch die, die in Afghanistan sind, in dem Sinne, dass jetzt alles da sofort in Ordnung ist, das wäre in der Tat eine Allmachtsvorstellung. Also muss man herausfinden, müsst ihr für euch selbst herausfinden, was damit gemeint ist, alle Wesen zu retten. Und wie das gehen kann. Auf jeden Fall ist es so, das ist ein zentraler Punkt im Zen. Das ist der Unterschied zwischen Hinayana, jetzt mal negativ ausgedrückt, kleines Fahrzeug und großes Fahrzeug. Großes Fahrzeug hat im Mittelpunkt alle Wesen zu retten. Und alles, was man in einem Zen-Kloster übt und alles, was man, wenn man außerhalb eines Zen-Klosters praktiziert, muss sich letztlich daran messen lassen. Das ist ein sehr hoher Anspruch. Und dem gerecht zu werden, ist fast unmöglich. Das ist schon seit langer Zeit bekannt. Es gibt zum Beispiel unterschiedliche Ansprüche an Leute, die Theravada praktizieren, die Mahayana praktizieren oder die Vajrayana, einen tantrischen Weg praktizieren. Für Leute, die einen Theravada-Weg gehen, gibt es 490 bis 530 Vorschriften, je nachdem, ob Mann oder Frau, an die man sich halten muss, eine ganze Menge. Als Laie ist das unmöglich, sich an alle diese Vorschriften zu halten, wenn man in einem Kloster, in einem der Ursprungsländer des Buddhismus, wo Theravada praktiziert wird, lebt und übt, dann ist das möglich. muss man ein sehr disziplinierter Mensch sein, aber man hat auch die entsprechende Umgebung dafür. Und die ganze die anderen, mit denen man zusammenübt, sind auch darauf ausgerichtet, dann kriegt man das vielleicht schon hin. Im Mahayana gibt es viel mehr Vorschriften, viel weitergehende Vorschriften. Die Vorschriften im Theravada sind eher formale Regeln. Zum Beispiel, du darfst kein Salz besitzen, du darfst kein Geld anfassen, du darfst keine Frau anschauen, wenn du ein Mönch bist. Du darfst als Mönch nicht mit einer Frau in eine Straßenbahn steigen und. Ganz, ganz viele Regeln, die aber eher grundlegend Alltagsregeln sind. Sachen, die man entweder tun kann oder lassen kann, die in eine bestimmte Richtung zielen natürlich. Zum Beispiel, dass man kein Geld anfassen soll, als einfach den Mönchen soll die Gelegenheit genommen werden, Reichtum für sich selbst zu schaffen, sodass sie sich mehr mit ihrem Wohlstand befassen als mit der Lehre. Die Mahayana-Regeln unter anderem sind, alle Wesen zu retten. Das immer einzuhalten ist viel, viel schwieriger, sich immer daran zu orientieren. Und deswegen gibt es Möglichkeiten, wie man Übertretungen korrigieren kann. Gibt es sogar schon im Theravada. Im Theravada ist es so, dass wenn man etwas übertreten hat, muss man auf der Mönchsversammlung oder auf der Nonnenversammlung, je nachdem, wo man ist, muss man sein Vergehen bekennen vor der ganzen Gruppe. Einmal im Monat zum Vollmond. Und sobald man das ausgesprochen hat, hat man quasi die Absolution. Es sei denn, es ist eines der Vergehen, die den Ausschluss aus dem Orden bringen. Im Mahayana gibt es, wie gesagt, viel mehr Regeln, viel höhere Ansprüche. Und da gibt es dann andere Möglichkeiten, wie man so etwas, so eine Übertretung wieder gerade biegen kann. Da gibt es wirklich aufgeschriebene Rituale, dass man zum Beispiel eine Zeit lang bestimmte Zeremonien durchführen muss, bestimmte Meditationen durchführen muss, sich mit bestimmten Bodhisattvas, Buddhas beschäftigen muss, Mantren rezitieren muss und. Zum Beispiel, bis man feststellt, schöne Vorstellung, dass es reicht. Dass man auf einmal irgendwann das Gefühl hat, dass die Übertretung ausgelöscht ist. Und bis dahin muss man das halt weitermachen. Im Vajrayana gibt es noch mehr Vorschriften, die noch komplizierter sind einzuhalten. Und es gibt deswegen noch mehr Rituale, was man machen kann, falls man das getan hat. Das Entscheidende ist, wenn es euch schwerfällt, alle Wesen zu retten, oder wenn ihr feststellt, dass eure Motivation eine ganz andere war, dass ihr eigentlich Erleuchtung nur für euch selbst wolltet oder dass ihr eigentlich ein schönes Samadhi-Erlebnis haben wolltet und es ist mir doch egal, wie es jemand anders geht, dass ihr also nicht von dem Wohl aller Wesen und Mitgefühl geleitet wart, sondern von Hauptsache mir geht's gut, dann ist das nicht schlimm. Es ist unvermeidlich. Aber es ist wichtig, euch immer wieder klar zu machen, dass es ein Irrweg ist. Wenn ihr so etwas tut, wenn ihr euch nur um euch selbst kümmert, dass ihr eigentlich eure Verblendung verstärkt aus Mahayana Sicht. Der Grund, warum dieses Retten aller Wesen im Mittelpunkt steht oder so betont wird im Mahayana, ist nicht nur deswegen, weil das gesellschaftlich günstig wäre oder sowas, so eine Soziallehre, sondern weil das Mahayana ganz klar davon ausgeht, du kannst dein Potenzial überhaupt nicht ausschöpfen, wenn du dich nur darum kümmerst, dass du leidfrei bist. Wenn man eine Zeit lang Meditation übt
und ziemlich tunnelblickig da durchgeht, dann könnt ihr, wenn ihr allein seid, wenn ihr für euch selbst übt, in keiner Beziehung seid oder sowas, dann könnt ihr wirklich einen Zustand erreichen, wo das, was den meisten Leuten Probleme macht, euch keine Probleme bereitet. Weil ihr alles abschneiden könnt, was euch irgendwie Ärger machen könnte. Und wenn ihr irgendwie Ärger auf der Arbeit habt, könnt ihr einfach sagen, das ist nicht wichtig. Warum geht's nicht? Ich sitze ja, ich meditiere ja, das ist wichtig. Ich komme auf meinem Erleuchtungsweg voran. Und was hier bei der Arbeit passiert, dann ist halt schief laufen, dann läuft halt schief, ne? Und das ist Arbeit. Das ist die Welt. Interessiert mich nicht. Ich gehe meinen spirituellen Pfad. Und es ist dann tatsächlich möglich, bis zu einem bestimmten Umfang Leitfreiheit für euch zu erreichen. Ihr könnt euch wirklich in so eine Inselposition reindenken. Oh, hier, das bin ich. Das ist mein spirituelles Leben. Ich mache Zen. Ich kümmere mich um meine Erleuchtung. Weltliche Karriere interessiert mich nicht. Weltliche Anhaftungen interessieren mich nicht. Was andere Leute von mir halten, ob sie mich für engstirnig halten, interessiert mich nicht. Ist mir alles ganz egal. Wenn andere Leute Probleme haben, sind deren Probleme. Ich kann mir nicht deren Probleme aufhalsen. Mir geht's gut. Und das ist aus Sicht des Mahayana eine gefährliche Sackgasse. Das heißt, dieser Anspruch, alle Wesen zu retten, kommt nicht nur daher, dass es sozial und altruistisch wäre, auch das Wohl aller anderen Wesen mit zu pflegen, anzustreben, sondern einfach, weil das Mahayana ganz klar davon ausgeht, wenn du so denkst, wenn du so eine Katze-Vorstellung aufbaust, das ist nicht Befreiung, das ist eine temporäre Insel, die du wieder verlassen musst. Das ist genauso wie ein Versenkungszustand. Der Buddha hat gesagt, die Versenkungszustände sind deswegen gefährlich oder können gefährlich sein, weil man sie mit Befreiung verwechseln kann. Und es ist nicht Befreiung. Wenn ich es geschafft habe, meine kleine Insel zu bauen, in der ich sicher bin, mein kleines spirituelles Rettungsboot, meine Rettungsinsel, getrennt von allem, dann kann ich mir eine Zeit lang einbilden, dass es darum ging. Und weil das Wasser gerade nicht reinläuft, dass ich jetzt wohl befreit bin. Und das ist deswegen ein Problem, weil dieses Rettungsboot, diese Rettungsinsel irgendwann untergehen wird. Das ist ein temporärer Zustand von Leitfreiheit, den ich erreichen kann, wenn ich meine Aufmerksamkeit nicht nur auf mich selbst richte, sondern darauf, was um mich vorgeht, wie es anderen geht, was auf der Straße los ist. Dann wird mir sehr viel deutlicher bewusst, dass diese kleine Befreiung nicht reicht. Dass ich ein bisschen mehr brauche. Dass, wenn ich sage, ich möchte Befreiung für mich, dass ich dann das, was ich mit mich meine, ausdehnen muss. Also, normalerweise, wenn ich sage, ich will Befreiung für mich, dann ist das hier, von dieser Matte eingegrenzt wird, bis hier. Und Mahayana als Methode sagt, zieh den Kreis mal ein bisschen größer. Irgendwann ist Theo da schon mit drin. Mir schon überlegen, wie es Theo geht. Ob das für Theo ein gutes Session ist. Dann ist Jette vielleicht noch mit drin. Und Eiko. Irgendwann seid ihr alle mit drin. Ihr seid alle in meinem Bewusstsein. Und ihr alle seid nicht von mir getrennt. Es ist gar nicht möglich, dass ich befreit bin, wenn es euch schlecht geht. Und das kann man beliebig ausdehnen, natürlich.
Und es wird auch tatsächlich so geübt, dass man sein Bewusstsein in der Vorstellung über die ganze Welt ausdehnt und alle Wesen, die in dieser Welt sind, versucht zu erleben und versucht, ihr Leiden zu erfahren und sie von ihrem Leiden zu befreien. Alle Wesen retten beim Essen. Nach dem Essen, so zitieren wir schon wieder, beim ersten Bissen geloben wir, nichts Böses mehr zu tun. Beim zweiten Bissen geloben wir, nur Gutes zu tun. Beim dritten Bissen geloben wir, alle Wesen zu erretten. So vollenden wir Buddhas Weg.
Diese Übersetzung mit Gut und Böse gefällt mir nicht so. Ein bisschen
sehr moralisch. Wenn man es anders betrachtet und sagt, nichts Unheilsames mehr zu tun und nur Heilsames zu tun, dann komme ich damit besser klar. Aber entscheidend ist bei diesen ganz einfachen Sachen, bei diesen Mahlzeitrevitationen, ich kann sie eigentlich auf alles ausdehnen. Essen ist Alltag im Kloster. Wir haben viel mehr Alltag und ich kann jede Tätigkeit, die ich mache, könnte ich so unterlegen. Also, wenn ich zum Beispiel in einem Büro arbeite und E-Mails schreibe, beim ersten Satz lobe ich, nichts Unheilsames zu schreiben. Beim zweiten Satz lobe ich, nur Heilsames zu schreiben. Beim dritten Satz mache ich mir bewusst, dass ich alle Wesen erretten will. So vollende ich Buddhas Weg. Das heißt, der Umgang im Kloster mit dem Essen ist ein Wegweiser für uns, wie wir Zen in Alltäglichkeit verwandeln können. Genauso die Sammlung nach dem Essen. Wir haben gegessen, wir haben neue Kraft erhalten. Wenn wir selbstlos sind, leben alle Wesen in Frieden. Ich habe meine Aufgabe abgeschlossen, habe neue Kraft erhalten. Dadurch, dass ich meine Aufgabe abgeschlossen habe, haben wir eine Energie für etwas anderes. Wenn wir selbstlos sind, leben alle Wesen in Frieden. Wenn alle Wesen in Frieden leben, lebe insbesondere auch ich selbst in Frieden. Also, wenn ich zum Beispiel bei der Arbeit bin, Bürojob, immer noch bei den Mails, wie wäre das, wenn ich meine Mails so schreiben würde, dass alle Wesen in Frieden sind? Wie ist das, wenn ich gerade eine Aufgabe abgeschlossen habe? Wie kann ich, was für eine Geisteshaltung muss ich haben, um dafür zu sorgen, dass kein Unfrieden aufkommt? Hier am Beispiel des Essens, ihr könnt es eigentlich mit jeder Tätigkeit machen. Tee trinken. Essen, anziehen, schlafen, abwaschen. Alles Möglichkeiten, alltägliche Handlungen in Zen-Übungen zu verwandeln. Und das ist der Grund, warum wir in dieser Form üben, wie wir das gleich wieder machen werden. Und das ist das, was ich euch empfehlen würde, euch bewusst zu machen, dass es darum eigentlich geht, dass es darum geht, in eurem Alltag Zen zu üben. Dass diese formale Übung hier sehr nützlich ist, um uns zu helfen, aber dass das viel zu wenig ist, dass das nie reichen kann, wenn wir unsere Übung auf die Zeit beschränken, wo wir einmal in der Woche vielleicht zum Sitzen kommen
einmal am Tag oder zweimal auf unseren Kissen sitzen oder von Zeit zu Zeit mal hier zu einem Session kommen. Ich wünsche uns, dass wir alle Wesen erretten. Vielen Dank.